Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Versammlung. Ich möchte zu Beginn ein Wort aus dem Hebräerbrief stellen oder lesen. Wir beschäftigen uns im Hauskreis seit einiger Zeit mit dem Hebräerbrief. Es ist ein sehr spannender, sehr interessanter Brief. Manches schwer zu verstehen. Und wir sind mittlerweile im Kapitel 10 angelangt. Im Vers 19, dort heißt es: Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Bis hierher einmal. In diesem Kapitel 10 erfahren wir sehr spannende Dinge, nämlich der Schreiber hier eröffnet den Hebräern, dass ja das Gesetz nur ein Schatten der zukünftigen Dinge, zukünftigen Güter ist und nicht das Eigentliche, sondern das Eigentliche, das Geistliche eben im Kommen ist oder noch kommt und in Christus Jesus jetzt gekommen ist. Und so wie bei der Auferstehung unseres Herrn und bei der Kreuzigung ja der Vorhang dann zerrissen war, das ist ja auch nur ein Bild für das, was wirklich in den geistlichen Dingen passiert ist, so schreibt auch hier der Schreiber, dass jetzt das alte Priestertum gar nicht mehr notwendig ist. Wir wissen ja, dass früher ein Israelit nicht einfach so in den Tempel gehen konnte, schon gar nicht in die inneren Bezirke. Und selbst der Hohepriester konnte nur einmal im Jahr in das Allerheiligste eintreten. Aber jetzt ist dieser Vorhang beseitigt, der ja vor dem Allerheiligsten gehangen ist. Jetzt kann jeder, der hier Bruder genannt wird, der den Glauben an diesen Herrn Jesus Christus hat, eintreten in das Allerheiligste. Und das ist etwas Wunderbares, was hier die Empfänger des Hebräerbriefes ja hier zugesagt bekommen. Und dann haben wir uns überlegt, wie ist das eigentlich bei uns? Wir sind ja keine Hebräer, aber wie ist das bei uns? Und da lesen wir im Epheserbrief etwas ganz Ähnliches, das Gleiche, nicht nur ähnlich. Dort schreibt der Apostel Paulus: In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Also in Christus Jesus haben wir Freimütigkeit und Zugang. Das sind genau die gleichen Worte. Freimütigkeit und Zugang in das Allerheiligste hinein zum Vater durch unseren Herrn Jesus Christus. Und die Verse davor erfahren wir ja auch, warum das so ist. Weil wir aus den Nationen nach Gottes wunderbarem Plan ja mit Teilhaber sein dürfen und miterben, ja, und mit auferbaut werden auf dieser Grundlage, dass wir mit hineingenommen sind. Und damit dürfen auch wir diesen Zugang genau in gleicher Weise haben zu unserem Vater direkt. Und ein paar Verse davor schreibt der Paulus auch, dass dieser Zugang im Geist besteht. Also indem wir den Heiligen Geist bekommen haben, dürfen wir ja direkt mit unserem Vater in Verbindung sein und ja Kinder dieses wunderbaren Gottes sein. Und das hat mich persönlich wieder sehr gestärkt auch und auferbaut, dieses Wissen, dass wir wirklich den Zugang, der über Jahrtausende eigentlich ja nur durch Mittlerdienste für Menschen erreichbar war und dort auch nur für das Volk Israel, jetzt direkt haben dürfen zu unserem Vater. Das ist etwas sehr Wunderbares. Und wir wollen jetzt zu Beginn gleich ein Lied singen, das Lied 914, und singen dort alle Verse.
Thank you.
Lieber Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus danken wir dir, dass wir auch heute Morgen wieder zusammenkommen dürfen unter dein Wort, dass wir die Möglichkeit und die Zeit haben, uns hier zu versammeln, Vater. Danke, dass du all das schenkst, Vater, was wir benötigen, dass du diese wunderbaren Tatsachen geschaffen hast in unserem Herrn Jesus Christus. Vater, dass wir Zugang und Zutritt haben dürfen zu dir, dass es keinen irdischen Mittler mehr braucht, sondern dass du, Herr Jesus Christus, derjenige bist, der ja, der hohe Priester über das Haus Gottes ist, der alles priesterlich verwaltet nach einer neuen und größeren Ordnung, Vater. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du der Weg bist, der zum Vater führt und dass wir als Glieder an deinem Leib Erstlinge sein dürfen, die dieses wunderbare Vorrecht haben, ja durch deinen Geist geleitet, hier auf dieser Erde jetzt schon neues Leben in uns zu tragen, dass du uns berufen hast und auserwählt hast, lieber Vater, vor Grundlegung der Welt, und dass wir einen Beruf haben, der nach außen verborgen ist, aber der von einer Herrlichkeit ist, die unbeschreiblich ist. Vater, und wir sind trotzdem noch hineingestellt in diese Welt hier. Wir leben in den Bedrängnissen und Anfechtungen, ja, durch Krankheit, durch die Einflüsse der Umwelt. Aber wir dürfen wissen, dass alles zum Guten zusammenwirken muss in unserem Leben, Vater, weil alles aus deiner Hand kommt. Und so wollen wir auch besonders an die kranken Geschwister denken, Vater, die du jetzt in diese Zeit hineinverordnet hast in ihr Leben, Vater. Und es fällt uns schwer, ja in Zeiten der Krankheit, der Schwachheit, das anzunehmen. Aber wir dürfen auch immer wieder erkennen, dass diese Zeiten ganz besonders zur Zubereitung bestimmt sind. Und so wollen wir dir jetzt auch besonders die Evelyn anbefehlen, Vater, die du schon so lange jetzt ja hineingestellt hast in diese Krankheit. Trage du sie hindurch, Vater. Bringe du sie zu deinem Ziel, das du für sie vorgesehen hast, und stärke du sie am inneren Menschen und auch am äußeren Menschen, wollen wir dich bitten, wenn es deinem Willen entspricht, Vater. Und auch den Micha Krieg dürfen wir dir anbefehlen, der jetzt hier in einer ja für ihn fremden Stadt im Krankenhaus liegt, dass du ihn kräftigst und stärkst und ihm Freudigkeit und Zuversicht bist. Und auch all unsere anderen Geschwister, jeden Einzelnen, der ja sein Paket zu tragen hat, das du ihm auferlegt hast, Vater. Wir dürfen wissen, dass nichts zu schwer ist für uns, wenn wir es aus deiner Hand nehmen und zu dir aufschauen, Vater, weil wir wissen, dass es uns zum Guten zusammenwirkt. So danke ich dir, dass wir heute dein Wort betrachten dürfen. Vater, so werde du groß jetzt in uns, dass du verherrlicht wirst, dass wir den Blick frei bekommen auf dich und deine Herrlichkeit, dein Wesen. Wir wollen dir auch unsere Kinder anbefehlen in der Kinderstunde, Vater, dass sie auch jetzt schon als Kinder, ja, in ihrem kindlichen Glauben auch dich, Herr Jesus Christus, kennenlernen dürfen, die Liebe, die du zu uns Menschen hast, und dass sie dich auch vielleicht als Kinder schon lieb gewinnen und annehmen können, Herr. Und so segne du auch, ja, unser Land, wollen wir dir anbefehlen, die Politik, die großen Dinge, die um uns herum passieren, sodass wir möglichst lange noch ja ein Leben führen dürfen und können, Vater, ohne große Verfolgung und ohne große Einflüsse, die uns ermöglichen, als Gemeinschaft und Gemeinde zusammenkommen. Aber auch du hast dort Zeiten und Fristen festgelegt, Vater. Und so wollen wir dich jetzt loben, dich preisen und dir danken. Amen. Jetzt möchte ich auch noch besonders unseren lieben Bruder Eberhard Weber begrüßen, der heute Morgen am Wortdienst, Sie waren ja gestern Abend schon hier und haben uns einen Dienst gehalten, und dazu wünschen wir Ihnen auch heute Morgen wieder viel Kraft und Gnade. Und das Thema, ich denke, das darf ich verraten, ist Sacharja 1 heute Morgen, und da freuen wir uns jetzt auf Ihren Dienst. Bitte schön.
So, guten Morgen, liebe Geschwister. Auch ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Und danke auch für alle Gastfreundschaften, alle Begrüßung und für das herzliche Willkommen, das man mir entgegenbringt. Herzlichen Dank. Ja, heute Morgen, wie gesagt, wie angekündigt, Zacharja, der Prophet Zacharja, aus dem Propheten Zacharja, Kapitel 1. Ich lese das nachher alles, aber einen kleinen Vorspann möchte ich voranstellen. Sie haben vielleicht auch den Artikel von Ernst Ferdinand Ströder in der vorletzten Nummer von Gnadenherrlichkeit gelesen, vielleicht Nummer 2, März 2014, mit der Überschrift: Welche Stelle soll die Lehre von dem Geheimnis des Leibes Christi in unserer Wortverkündigung einnehmen? Artikel von 1908 aus das prophetische Wort. Hinter dem Artikel, deshalb erzähle ich das, weil hinter dem Artikel steckt mehr, als man zunächst vermutet. Ich saß neulich mit Joachim Schad zusammen, der sich in diesen Dingen recht gut auskennt, vor allem was die Gemeinschaftsbewegung betrifft. Und er sagte, dieser Artikel war eigentlich der Anlass und der Grund, dass der Gnadauer Verband oder anders bekannt als die Gemeinschaftsbewegung sich von Ernst Ferdinand Ströder getrennt hat. Es war nicht, wie wir alle und ich bisher glaubte, vor allem die Allversöhnung, sondern es war das Geheimnis der Gemeinde, das nun Ströder herausstellte und vor allem in seiner Zeitschrift Das prophetische Wort, die zum ersten Mal 1907 erschien. In diesem Artikel, Sie können ihn nachlesen, da liegen schon die Grundzüge dessen, was das paulinische Evangelium, was unser Wesen, der Inhalt unserer Verkündigung ist, verborgen. Es fehlt in dem Artikel allerdings eines, und das ist die Erwählung vor Grundlegung der Welt. Aber in solch einem Artikel muss auch nicht gleich alles geschrieben sein. Über 100 Jahre dürfen wir nunmehr das Geheimnis Christi, das ist das, die Lehre von Haupt und Leib weitergeben und verkündigen. Über 100 Jahre, und wir merken alle, und ich gehöre nun zweifellos auch dazu, wir merken alle, dass die Zeit der Gemeinde zu Ende geht. Und ich habe das ab und zu anklingen lassen, dass ich eine sehr nahe Erwartung der Wiederkunft Jesu habe, ohne zu wissen, wann Jesus nun wirklich wiederkommt. Dass wir nun so lange diese Botschaft verkündigen durften und wir aber auch merken, um es zu wiederholen, dass wir dem Ende entgegengehen, das bedeutet aber auch Zubereitung der Gemeinde Jesu auf den Tag Jesu Christi. Zubereitung auf den Tag, wo Jesus uns abholt in der Entrückung. Das bedeutet aber auch, und jetzt bin ich an dem Übergang zu Zacharja 1, das bedeutet aber auch, dass wenn die Gemeinde entrückt ist, sich Jesus wieder seinem Volke zuwendet. Und deshalb gehört zu unserer Kündigung auch die Prophetie über Israel und die Wiederannahme des Volkes Israel. Und deshalb gehören zu unserer Kündigung auch prophetische Themen. Und das bedeutet, das betrifft auch Texte aus dem Propheten Zacharja. Ich habe hier in München schon über Zacharja 12 bis 14 gesprochen. Die drei Belagerungen Jerusalems. Und nun heute Morgen Zacharja Kapitel 1, die Eröffnung dieser Rede des Propheten Zacharja. Dazu noch ein heilsgeschichtlicher Hinweis. Die Zeit der Gemeinde endet mit der Entrückung. Viele in der christlichen Szene sehen das nicht so. Aber das gehört zu unserer Verkündigung, zu unserer Auffassung. Und ich denke, da liegen wir auch richtig. Und dann kommen nach der Entrückung einige Jahre der Vorbereitung auf die eigentliche Endzeit. Und in dieser Zeit kehrt das Evangelium für Israel zurück. Und in dieser Zeit, als eine neue Verkündigung, das, was durch Paulus unterbrochen wurde, das geht dann weiter. Und in dieser Zeit wird dann natürlich auch der Tempel gebaut, in den sich später der Antichrist setzen wird. Und in dieser Zeit entwickelt sich oder bildet sich auch heraus der Antichrist, bis er dann den 7-Jahres-Vertrag mit Israel schließt und dann beginnt die Endzeit. Oder ganz einfach, ich glaube, ich komme nochmals darauf, Mitternacht heißt diese Stunde und Mitternacht beginnt die Endzeit. Wir befinden uns sozusagen im Abend, in der Abendzeit und warten nun auf den letzten Teil der dunklen Zeit unserer Geschichte, eben der Endzeit. Es handelt sich ja beim Propheten Sacharja auch heute Morgen um Nachtgesichte. Man kann bis zu 7 Nachtgesichte zählen. Ich werde heute das erste Nachtgesicht behandeln. Dazu gibt es noch einen kleinen Vorspann in Versen 1 bis 6 oder 7 in Sacharja 1. Und dann ab Vers 7 ist dann die Rede von diesem Nachtgesicht. Damals, bevor ich lese, will ich das noch sagen. Damals geschah natürlich so eine Art Vorerfüllung. Daran besteht kein Zweifel. Aber die Nachtgesichte zielen nun einmal auf die letzte Zeit, die Zeit nach der Entrückung. Damals noch so am Rande wurde der zweite Tempel gebaut. Sacharja trat um das Jahr 520 vor Christus auf und der Tempel wurde 516 vor Christus beendet oder gebaut, aber eingeweiht. Und nach der Entrückung, um diese Parallele auch herzustellen, wird sehr schnell mit dem Bau eines neuen Tempels begonnen. Das wird auch dadurch bestätigt, dass man heute in Jerusalem ein Tempelmuseum, Tempelinstitut besuchen kann, wo über diese Dinge ganz offen geredet wird, wie sie den Tempel nun wiederherstellen wollen. Sacharja heißt auf Deutsch, Gott erinnert sich. Sachar ist erinnern und Jah ist Gott, also Gott erinnert sich. Und ja, so ist es. Gott erinnert sich gerade auch in unserer Zeit wieder an sein Volk Israel. Wir wollen nur die Staatsgründung 1948 nennen. Oder wir wollen den Sechstagekrieg von 1967 nennen. Ein ganz wichtiges Datum, wo Gott wieder dem Volk Israel seine Stadt Jerusalem ganz zurückgegeben hat. Aber auch ganz anders, die erste Aliyah, die erste Einwanderung, so sagen die Juden, war 1881 und da begann es. Und ich habe Ihnen das auch schon einmal gesagt, ich persönlich sage, Gott hat sich begonnen wieder zuzuwenden seinem Volk im Jahre 1828, das sehen andere vielleicht nicht so. Und da ist der Mose Montefiore zum ersten Mal ein Jude mit seiner Kutsche nach Israel gefahren und hat sich dort erkundigt, wie es seinem Volke geht. Die Kutsche übrigens können Sie nicht im Original, aber in der Kopie in Jerusalem ansehen. Dort bei der Windmühle, ja, die ist zwar abgebrannt, da ist neu wieder hergestellt. Und die Windmühle ist auch wieder neu restauriert worden, eingeweiht worden, aber ist schon wieder kaputt. Also ich weiß nicht, wann das Ding mal wieder läuft. So, nebenbei. Aber jetzt fangen wir an. Und ich lese Sacharja Kapitel 1. Im 8. Monat, im 2. Jahre des Darius, geschah das Wort Jehovas zu Sacharja, dem Sohne Berechjas, des Sohnes Iddos, dem Propheten also. Jehova ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter und spricht zu ihnen. So spricht Jehova der Heerscharen. Kehret zu mir um, spricht Jehova der Heerscharen. Und ich werde zu euch umkehren, spricht Jehova der Heerscharen. Das ist der Herr Zebaoth bei Luther. Ja? Der Herr der Herrscher, Gott der Herrscher, Herr der Herrscher ist der Herr Zebaoth bei Luther. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen und sprachen. So spricht Jehova der Herrscharen. Kehre doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Handlungen. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich, spricht Jehova. Eure Väter, wo sind sie und die Propheten, leben sie ewiglich? Doch meine Worte und meine Beschlüsse, welche ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht getroffen? Und sie kehrten um und sprachen, so wie Jehova der Heerscharen vorhatte, uns nach unseren Wegen und nach unseren Handlungen zu tun, also hat er mit uns getan. Das ist der kleine Vorspann bei Sacharja. Und damals kehrten die Juden, die Heimkehrer aus Babylon zurück und sie kehrten auch zu Jehova um. Nicht alle, aber viele. Durch den Dienst der Propheten, wie den dreien vor allem, Sacharja, Haggai und Maleachi. Doch mit Maleachi hörte um 400 vor Christus die Prophetie in Israel auf. Und die Synagoge und die Zeit der Schriftgelehrten nach Pharisäer begann. Und wie die Zeit dann zu beurteilen ist mit der Umkehr, das ersehen wir aus den Worten Jesu, denn Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Das ist ein Wort aus Matthäus 15, Vers 8, aber ein Zitat aus Jesaja 29, Vers 13. Damals gingen die Propheten durchs Land und riefen, kehret um zu mir und ich, Gott, werde zu euch umkehren. Und dann, wie in Vers 6 erwähnt, damals kehrten einige um und folgten den Propheten, aber die Mehrzahl ging dann doch in die falsche Richtung. Aber dieses Wort gehörte auch noch in eine frühere Zeit. Immer wieder kehrten Menschen um in Israel unter den Reformerkönigen, allen voran Hiskia und Josia. Aber nachdem diese Könige gestorben waren, fiel das Volk wieder in Götzendienst und Gottlosigkeit zurück. Gott war erzürnt, so steht hier in diesem Text. Gott war erzürnt. Er war erzürnt über den Götzendienst, da schickte er sie 70 Jahre nach Babylon. Das ist richtig. Aber das Wort weist ja auch weit in die Zukunft hinein. Es weist in unsere Zeit. Wann war Gott zum letzten Mal erzürnt? Mal eine Frage an uns. Sie müssen nicht beantworten, wir sind nicht in der Schule, keine Sorge. Und das stelle ich einfach so mal in Frage, dass Ihre Gehirnzellen so ein bisschen aktiviert werden. Wann war Gott zum letzten Mal erzürnt? Als Israel das geistgewirkte Zeugnis der Apostel verwarf, weil sie den Heiligen Geist verwarfen. Und das sagt Stephanus ganz deutlich in Apostelgeschichte 7, Vers 51. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Wegen der Sünde, wegen des Widerstreites wider den Heiligen Geist, dem geistgewirkten Zeugnis der Apostel. Deshalb mussten sie in die 2000-jährige Verbannung gehen. 70 nach Christus begann es und dann auch nochmal 132 bis 135 nach Christus mit dem Bar Kochba Aufstand. Und dann war die Verbannung perfekt bis zur langsam sich herausbildenden Rückkehr des Volkes. Und noch eine Zeitrechnung. In Sacharja 1, Vers 12, wir kommen nachher darauf zu sprechen, hebt der Engel des Herrn an und spricht, Jehova der Heerscharen, wie lange wirst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, auf welche du gezürnt hast diese 70 Jahre? Das sind die 70 Jahre Babylon zunächst einmal gemeint. Und Jehova antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Nach den 70 und nach den circa 70 Jahren gibt es tröstliche Worte. Aber das ist noch nicht die Erfüllung, wie wir gesehen haben. Es ist einfach noch nicht das eingetreten, was Sacharja prophezeien musste. Ich sehe das so, da gibt es noch zwei Zeitrechnungen. Die eine Zeitrechnung sind die 70 Jahrwochen, von denen wir öfters hören. Wir warten auf die 70. Jahrwoche. Und wenn die erfüllt ist, dann beginnen die Zeiten, wo sich Gott seinem Volke wieder zuwendet. Aber da gibt es noch eine Zeitrechnung. Wenn Willi Pasedak recht hat, oder recht hatte, dann wurde in der Zeit Jesu, in der Zeit seines Wirkens auf dieser Erde, das 30. Halljahr gefeiert. Und wenn dann damals nehmen wir das Jahr 30 nach Christus, und wenn dann damals das 30. Halljahr gefeiert wurde, dann wird im Jahre 2030 das 70. Halljahr gefeiert. Und diese 70 Jahre sehe ich auch in einem Zusammenhang mit den 70 Halljahren. Und dieses Volk ist noch unter dem Zorn. Warum? Die Halljahrzählung begann mit dem Gesetz. Und wir leben noch in der Zeit des Gesetzes. Und die Zeit des Gesetzes ist die Zeit des Zorns. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, so steht in Römer 4, Vers 15. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mit dem Ende der 70 Halljahre dann auch sich Gott, der Jesus, endgültig wieder seinem Volk in Gnaden zuwendet. Und damit merken wir auch, wie reif die Zeit geworden ist, ohne ihnen eine Jahreszahl nennen zu können oder zu dürfen. Die Prophetie in Israel schläft noch. Man hat Israel kein Verständnis für die Prophetie. Man tappt sozusagen im Dunkeln und wartet auf das, was kommen wird. In Sacharja 4, Vers 1, einem weiteren Nachtgesicht, muss der Prophet sogar geweckt werden. Ein deutliches Zeichen darauf, die Prophetie schläft noch. Aber doch wird diesem schlafenden Sacharja etwas von den Vorgängen der letzten Zeit gezeigt. Das Geschehen in der dunklen Zeit vor dem Ende in diesem Fall. Übrigens hat auch Daniel solche Nachtgesichte gehabt. Und auch das ist ein Zeichen oder eine Prophetie auf die letzte Zeit. So, und nun lese ich ab Vers 7 das erste Nachtgesicht. Sacharja Kapitel 1, Vers 7 bis zum Vers 17. Am 24. Tage im 11. Monat, das ist der Monat Schwat oder Schebat, im zweiten Jahre des Darius, geschah das Wort Jehovas zu Sacharja, dem Sohne Berechjas, des Sohnes Iddos, dem Propheten also. Ich schaute des Nachts und siehe, ein Mann, reitend auf einem roten Rosse, ein Mann, wenn der da erscheint in einer Vision, das ist dann immer ein Engel natürlich. Engel tauchen immer wieder als Männer auf, zum Beispiel bei Abraham, da kamen auch drei Männer, in 1. Mose 18, glaube ich, steht das, und einer davon war der Herr. Er blieb nur vor dem Herrn stehen. Das ist aber jetzt nicht der Herr, sondern es ist ein Engel. Also ich schaute des Nachts und siehe, ein Mann reitend auf einem roten Rosse, und er hielt zwischen den Myrten, welche im Talgrunde waren, und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Rosse. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redet, also taucht da noch ein Engel auf, der mit ihm redet, ist der zweite im Bunde, der zweite Teilnehmer, und sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, jetzt spricht der Mann, der auf dem Pferd sitzt, da zwischen den Myrten steht oder hielt. Diese sind die, welche Jehova ausgesandt hat, um die Erde zu durchziehen. Und sie antworteten dem Engel Jehovas, der zwischen den Myrten hielt, besser übersetzt, der zwischen den Myrten stand, und sprachen, wir haben die Erde durchzogen und siehe, die ganze Erde sitzt still und ist ruhig. Das sind die Pferde, die antworten, und sicherlich auch der Mann, der auf dem roten Pferd sitzt. Dem antworten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten, ich muss übersetzen, stand und sprachen, wir haben die Erde durchzogen und siehe, die Erde sitzt still und ist ruhig. Da hob der Engel des Herrn an und sprach, oder der Engel Jehovas, genau dasselbe, und sprach, Jehova der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht Jerusalems und der Städte Judas Erbarmen, auf welche du gezürnt hast, diese 70 Jahre. Das war das Wort, das ich vorher ausgelegt habe, aber die 70 Jahre dann auch auf die 70 Jahrwochen, auf die 70 Halljahre oder Jobel bezogen habe. Und Jehova antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige, tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, rufe aus und sprich, so spricht Jehova der Heerscharen, ich habe mit großem Eifer für Jerusalem, für Zion geeifert, und mit sehr großem Zorne zürne ich über die sicheren Nationen, denn ich habe ein wenig gezürnt, sie aber haben zum Unglück geholfen. Darum spricht Jehova also, ich habe mich Jerusalem mit Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus, spricht Jehova der Heerscharen, soll darin gebaut und die Messschnur über Jerusalem gezogen werden. Rufe ferner aus und sprich, so spricht Jehova der Heerscharen, meine Städte soll noch überfließen von Gutem und Jehova wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen. Soweit der Text. Als ein Mann, ein Engel kann nicht anders sein, und er reitet auf einem roten Ross. Auf den anderen Pferden sind keine Reiter. Das Pferd bedeutet im Allgemeinen Krieg. Hier aber bedeutet es etwas anderes. Hier bedeutet es, Gott beginnt zu handeln. Das ist nämlich ein Erkundigungstrupp oder Erkundungstrupp. Die haben keine kriegerische Absicht, sondern sie sind Späher oder wie man sagen will, einfach so ein Forschungstrupp, der guckt, gesandt von Jehova, dem Hirscharen, was da auf der Erde los ist. So, rot, ein rotes Pferd, rot ist im Allgemeinen Krieg, Blut. Aber rot, positiv, ist auch Blut der Erlösung. Rot ist auch Liebe. Rot kann auch negativ Sünde sein, auch wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie doch weiß wie Schnee werden. Der Granatapfelbild auf die Liebe ist ja rot oder mindestens rötlich. Jesaja 63, Vers 9, ein Zitat aus diesem Vers. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt, und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Mitleid hat er sie erlöst durch sein Blut. Liebe, das ist rot. Gott schickt in seiner Liebe ein Pferd aus, zusammen mit einem Erkundigungstrupp, um zu sehen, wie es um die Erde steht. Nun kommt das zweite Pferd, der Reiter ist auf dem ersten, das ist ein rötliches Pferd. Jetzt haben wir ein rotes Pferd gehabt, jetzt kommt ein rötliches Pferd noch dazu. Was ist das rötliche Pferd? Im Hebräischen steht dort Adumim. Ich sehe das so. David, der König Israels, war rötlich. Auch Esau war rötlich. Gibt es immer auch eine negative Seite dazu, das weiß ich sehr wohl. David ist rötlich. Nachzulesen, 1. Samuel 16, Vers 12 und 1. Samuel 17, Vers 42. Das bedeutet für mich, Gott schaut auch nach seinem Königsgeschlecht. Gott schaut nach dem Hause Davids. Wenn das vielleicht noch in ihren Ohren ist, ich habe damals gesagt, Endzeit ohne das Haus Davids ist unmöglich, weil das ständig von dem Haus Davids steht. Wir sehen das Haus Davids noch nicht, aber zu seiner Zeit wird uns das Gott offenbaren. Da werden wir noch ganz schöne und gewaltige Dinge erleben und zur Kenntnis nehmen müssen oder dürfen. Also Gott schaut nach seinem Königsgeschlecht. Das erste noch einmal, Gott handelt aus seiner Liebe. Aus seinem Erlösungswillen, weil er alles erlöst hat auf Golgatha. Zweitens, er handelt für sein Königsgeschlecht, das davidische Königshaus. Das dritte. Da können Sie in Ihren Übersetzungen manches lesen. In der alten, unrevidierten Elberfelder Übersetzung heißt das zum Beispiel hellrote Pferde. Kann man nicht viel mit anfangen, wenn man schon rotes und ein rötliches hat. Dort steht im Hebräischen ein Wort, das heißt Serukim. Serukim. Die Serukim sind die edlen Trauben. Zum Beispiel Jesaja 5, Vers 2 und Jeremia 2, 21. Er hat Israel gepflanzt als edle Trauben. Und somit gibt es hier eine ganz einfache Antwort. Das dritte Pferd ist traubenrot. Wie ein Traubenrot aussieht, ob sie jetzt eine Sorte Trollinger oder Lemberger oder Spätburgunder haben, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls, es ist traubenrot. Was bedeutet das? Gott schickt seine Erkundigungstruppe oder seinen Erkundungstrupp zu seinem erwählten Volk, zu seinen Edelreben. So sehen sie in seinen Augen aus, auch wenn sie sich entartet haben. Er schickt diesen Trupp aus zu seinem Volk Israel mit dem Ziel, für sein Volk zu handeln. Jetzt kommt das vierte Pferd, und das ist einfacher auszulegen. Das ist ein weißes Pferd. Weiß heißt immer Sieg, Gottes Sieg, seine Gerechtigkeit. Dass natürlich auch der Satan auf einem weißen Pferd daherkommt, irgendwo in der Offenbarung, das muss uns nicht stören. Da gibt es eben auch die negative Seite, solange es noch Finsternis gibt. Einmal wird alle Gerechtigkeit erfüllt, so sagt es schon Jesus. Und es bedeutet den Sieg der Gerechtigkeit, Gottes über alle Gottlosigkeit. Ich muss es immer wieder wiederholen, Römer 4, Vers 5. Das ist das Ziel der Gerechtigkeit Gottes, den Gottlosen zu rechtfertigen. Das ist letzten Endes nicht ein Bild für Israel, dem er seine erlösende, rechtfertigende Gerechtigkeit gibt, sondern ein Bild für die ganze Welt. Also es geht hier das Handeln Gottes zur Rechtfertigung seines Volkes. Eine neue Aktivität Gottes beginnt. Übrigens die Farben Fahl und Schwarz, die in anderen Gesichten da sind, die fehlen hier. Also es geht um ein Handeln Gottes. Noch einmal, er schickt ein Pferd rot zur Erlösung durch das Blut Christi und aus seiner Liebe heraus. Er schickt ein rötliches Pferd für sein Königsgeschlecht. Er schickt ein traubenrotes Pferd, um zu zeigen, dass sich Israel wieder zuwenden wird. Und er schickt ein weißes Pferd, der Sieg der Gerechtigkeit Gottes zur Rechtfertigung gegenüber aller Sünde und Gottlosigkeit. Nun steht noch etwas, jetzt kommt das Nächste. Jetzt stehen diese Pferde im Talgrund. Steht dort, Vers 8 und 9. Und er hielt zwischen den Myrten, Vers 8, welche im Tal Grunde waren. So. Ihr seht im Hebräischen ein Wort, Metzulah, das ist der Talgrund. Weiter runter geht es nicht. Als in 2. Mose 15 die Heeresmacht des Pharao ins Meer stürzte, das besingen sie diesen Vorgang, dass sie hinabstürzten in die Metzulah, in den Talgrund, in den Meeresboden. Weiter runter geht's nicht. Auch Jesus war in seinem Tode, Psalm 88, Vers 76 oder 7b, im Talgrund, an der Talsohle, weiter runter geht es und ging es nicht. Das bedeutet, das Volk Israel steht im Begriff, in die Endzeit hineinzugehen, und es ist am untersten Punkt seiner Geschichte. Im Talgrund. In der Wüste der Völker. In der Tiefe. In der Bedrängnis. Im letzten Kampf um und gegen Jakob. Also hier der Talgrund. Sein Volk in der Talsohle unserer Welt. In der letzten Verfolgung, antichristlichen Verfolgung. Aber man höre oder lese und staune. Dort sind die Myrten. In der tiefsten Tiefe und tiefsten Stunde Israels sind schon die Myrten da. Was sind die Myrten? Oh, Dankeschön. Ich weiß nicht, wann da mal husten musste, aber das kommt mal vor. Myrte heißt im Hebräischen Hadassah. Das ist der ursprüngliche Name der Königin Esther. Jetzt muss ich einen Schwenk machen zu den Jungen. Das hat mit dem Thema nichts zu tun. Ich bin ja ein großer Verfechter des Lesens der Bibel in den Grundsprachen. Ich fordere immer wieder die jungen Leute auf, lernt doch die Grundsprache. Da entdeckt ihr ganz wunderbare und großartige Sachen. So, auch in Sacharja oder sonst irgendwo. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, Hebräisch zu lernen oder auch Griechisch. Das ist also kein Problem heute. Ich gehe auch immer wieder zur Fortbildung nach Israel. Habe ich auch schon mich angemeldet, wieder im Sommer. Welche Negev, habe ich Hans Aulinger erzählt, und die Hitze in so einem Kibbutz, und die machen da solche Sprachfortbildung. Also, eine Aufforderung, dann lebt die Bibel besser auf. Jetzt gehe ich aber zurück zum Text. Also, Hadassah ist der ursprüngliche Name der Königin Esther. Die Myrte ist ein Bild auf das bräutliche Volk Israel. Die Braut und das Weib Jesu, das wird dargestellt Israel dargestellt als eine Myrte. Hadassah heißt die Myrte und sie ist ein Bild auf die Braut. Die Myrte ist die Verheißung auf das tausendjährige Reich. Jesaja 55, Vers 13, statt Brennnesseln Myrten. Und in der Wüste werden Myrten aufwachsen. Jesaja 41, 19. Also tausendjähriges Reich, Gott nimmt sein Volk an, die Hochzeit des Lammes, alles das, und da sind dann die Myrten. Und weiter ist das eine Verheißung, ganz Israel wird in den Brautstand gebracht werden. Und in Sacharja 14 wird im tausendjährigen Reich das Laubhüttenfest als Fest gefeiert, ein prophetisches Fest auf die Volleinbringung der Ernte. Das Laubhüttenfest wird gefeiert am Ende, wenn alle Ernte eingebracht ist, dann wird das Laubhüttenfest gefeiert. Und so bedeutet das auch in der großen Prophetie, das Laubhüttenfest wird gefeiert als Fest für die Volleinbringung der Ernte Gottes. Das heißt, er wird alles, was er je ausgestreut hat und geschaffen hat, zurückbringen in seine Herrlichkeit. Einmal, das Laubhüttenfest ist das Fest der Volleinbringung der Ernte. An diesem Laubhüttenfest gibt es etwas Besonderes. Da laufen sie mit einem Feststrauß herum. Heute in Israel ist dieser Feststrauß zusammengestellt nach 3. Mose 23, Vers 40 bis 43. Das ist Gesetz noch. Aber heute, also in der Prophetie, ist eine andere Zusammenstellung richtiger. Nehemia 8, Vers 15, die Zusammenstellung des zweiten Tempels. Da ist erstens dabei ein Olivenzweig. Ein Olivenbaumzweig, so muss ich sagen. Was ist das? Tausendjähriges Reich, Wiederannahme des Volkes. Und das ist das Fest dazu. Und da tragen sie diesen Strauß herum mit einem Olivenbaumzweig. Das ist nichts anderes als das geistliche Israel, das dann wieder ersteht. Geistliche Israel. Es gibt ja heute noch nicht den Ölbaum, der ist nicht da. Der fehlt. Der wird erst wieder sichtbar im tausendjährigen Reich. Das zweite sind Zweige vom wilden Ölbaum. Erinnern wir uns, in Römer 11, da werden die wilden Ölbaumzweige eingepfropft in den guten Ölbaum. Und das wird hier erfüllt. Jetzt werden auch die wilden Ölbäume, die Nationen kommen jetzt in die Vollendung hinein. Sie sind schon dabei als Prophetie im Fest des Laubhüttenfestes der Vollernte. Viertens, Palmzweige sind das. Palmzweige, was sind Palmzweige? Psalm 92, Vers 6. Der Gerechte wird sein wie eine Palme im Hause im Tempel des Herrn, so heißt es, so ähnlich. Der Gerechte wird sein wie eine Palme im Haus des Herrn. So, das sind die Gerechten. Sie werden auch dabei sein. Denn die durch Glauben Gerechten, so heißt es in Habakkuk 2, Vers 4, die Gerechten werden durch Glauben leben. Das sind die Gerechten dabei. Und fünftens, Zweige von dicht belaubten Bäumen. Die dicht belaubten Bäume, das ist in meinen Augen die ganze Menschheit. Alle Bäume. Ich sehe die Menschen wie Bäume, heißt irgendwo bei Jesus, als er einen Blinden heilte. Alle Menschen. Und jetzt habe ich das dritte ausgelassen, das in der Mitte steht. Und drittens, das sind die Myrten. Der Myrte gehört auch dazu. Das ist das bräutliche Israel. Israel wird wieder angenommen als Braut und später als Weib. Und jetzt haben wir die ganze Heilsgeschichte beieinander. Wir haben das geistliche Israel, wir haben das wieder oder noch zurechtzubringende, die nicht noch zurechtzubringende Nation in den Geist zu geben. Wir haben die Braut, wir haben die Gerechten und wir haben die dicht belaubten Bäume, wir haben die ganze Menschheit. Die Zweige sind die Hingabe an den Messias. Da war der Palmsonntag, Matthäus 21, Vers 8, sie haben ihre Kleider ausgebreitet, als er einritt in Jerusalem. Und in Johannes 12 heißt es, sie nahmen Zweige von Bäumen auf den Weg und streuten sie auf den Weg und nahmen Palmzweige und riefen, Hosianna, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König Israels. Nicht? Das sind dann die Gerechten aus Israel mit ihren Palmzweigen. Also diese Zweige bedeuten auch die Hingabe dann eines Tages in der Vollendung an Jesus. Der Zweig trägt die Frucht, sie werden Frucht bringen. Nochmals zu Myrte, in der Volleinbringung der Ernte gibt es das bräutliche Volk, die Braut. Aber die Myrte ist auch die Hochzeitsgabe bei vielen Völkern. Es ist eine wohlriechende weiße Blüte, das bedeutet auch, die Völker werden dem Volke Israel zugeordnet. So, und jetzt weiter. Wir sind also dabei, dass Gott jetzt sich erkundigt, was wird geschehen, auch im Hinblick auf die Prophetie der Volleinbringung der Ernte. Aber zunächst geht es um Israel. Also, nun sind wir nochmals in Vers 9, Vers 10, da heißt es, der Herr hat die Pferde ausgesandt, dann kommt der Reiter zurück mit den Pferden und dann heißt es, er steht zwischen den Myrten, dann heißt es in Vers 11, da antworten schon die Pferde mit, die Erde liegt ruhig da. Nun ist die Frage natürlich, wann wird das sein und ich kann hier nur die Antwort wiederholen, das ist ein Bild auf die Zeit nach der Entrückung. Da wird eine gewisse Zeit die Erde ruhig da liegen. Sie muss sich ja vorbereiten auf die Endzeit. Vielleicht sind es auch 7 fette Jahre, wie Arthur Mullein mal meinte. Tempel muss gebaut werden, da liegt die Erde eine Zeit lang ruhig da. Und so sagen sie auch, die Erde liegt ruhig da. Es ist die Zeit im Vorfeld des Baus oder des Wiederbaus eines zweiten Tempels. Und nun in Vers 11 und Vers 12 tritt der Engel des Herrn in Erscheinung. Man könnte vielleicht meinen, dass der Engel des Herrn auch der Reiter auf dem Pferd sei, aber das glaube ich nicht. Das sind zwei verschiedene Engel. Er fragt nun den Herrn Zebaoth, was nach den 70 Jahren kommt. Ich habe darüber schon gesagt, was kommt nach den 70 Jobel, was kommt nach der 70. Jahrwoche. Bevor ich weitermache, möchte ich aber noch einmal fragen oder mal überhaupt fragen, wer ist denn eigentlich beteiligt an diesem ganzen Schauspiel, nenne ich es mal, Talgrund. Da haben wir die Rosse, da haben wir den Mann, den Reiter, da haben wir den Engel des Herrn, da haben wir den Engel, der mit dem Propheten redete, da haben wir Jehova. Einmal heißt Jehova und einmal heißt Jehova der Heerscharen und dann haben wir noch den Propheten. Ich werde jetzt über den Engel des Herrn zu sprechen kommen, aus meiner Sicht. Nicht alle teilen die Sicht, gerade auch meine Brüder nicht. Ich Viele sehen das anders. Vielleicht trete ich jetzt jemand auf die Füße, ich weiß das nicht, aber ziehen Sie einfach die Zehe weg, dann tut es nicht weh. Wer ist der Engel des Herrn? Die Mehrheit der Christenheit ist damit beschäftigt, sagt, das ist der Herr Jesus, der in dem Engel des Herrn damals erschienen ist, vor dem Dornbusch und bei Hagar und einigen anderen Dingen mehr. Da mache ich nicht mit. Das sage ich meinen Brüdern, der Engel des Herrn kommt auch im Neuen Testament vor. In einer ganz eigenartigen Weise. Und es gibt den Engel des Herrn nicht, das geht im Hebräischen grammatikalisch nicht. Da kann man nur sagen Engel Herr oder Engel des Herrn. Aber der Engel des Herrn, das geht nicht. Und im Griechischen, im Neuen Testament steht auch nur Engel des Herrn oder ein Engel des Herrn. So müsste im Alten Testament, müsste man ein Engel des Herrn übersetzen, da setzt man grundsätzlich der Engel des Herrn. Und im Neuen Testament heißt dann ein Engel des Herrn. Also da ist ein gewisser Widerspruch in der Auslegung. Aber ich sage auch, es gibt eine Kontinuität zwischen Altem und Neuen Testament. Wenn es im Alten ein Engel des Herrn gibt, es im Neuen Testament einen und das müssen die gleichen sein. Und jetzt lese ich Ihnen Lukas 1, Vers 11. Da erschien ihm, dem Zacharias, ein Engel des Herrn. Bis ich es richtig gehört, richtig übersetzt. Ein Engel, nicht der Engel, ein Engel des Herrn. Vers 13. Dann spricht der Engel, jetzt wird er als Engel genannt, zu ihm, zum Zacharias. Und in Vers 19 sagt der Engel, da sagt der Engel, der sich zuerst als Engel des Herrn vorstellt oder vorgestellt wird in Vers 11, da sagt der Engel, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und alle, die sagen, der Engel des Herrn sei Jesus, die übersehen diese Stelle einfach. Ich weiß auch nicht warum. Nicht wahr? Auch zu Maria wird er nachher geschickt in Lukas 1, Vers 26. Ich bin der Meinung, dass der Engel des Herrn, Gabriel ist. Vielleicht gibt es noch mehr aus dem Hofstaat Gottes, die Engel des Herrn genannt werden. Da gibt es den Engel des Angesichts, da gibt es meinen Engel. Das muss man durchaus nicht bis ins letzte Teil lösen oder gelöst haben. Aber der Engel des Herrn, der ist, mindestens im Neuen Testament, ist das Gabriel. Wenn Sie den Propheten Zacharia richtig auslegen wollen, und Sie dürfen sicher sein, ich habe die ersten Aufschriebe in den 80er Jahren und vielleicht früher darüber gemacht, dass ich also mich lange mit dem Thema beschäftigt habe. Wenn Sie den Propheten Zacharia richtig auslegen wollen, müssen Sie es so auslegen. Der Engel des Herrn ist ein spezieller Engel Gottes. Jahwe, der kommt auch vor, Jahwe, Jehova, ist Jesus. Und Jahwe, der Heerscharen, der Zebaoth, ist dem Propheten Zacharia Gott, der Vater. Wenn wir so auslegen, kriegen wir ein Bild und kriegen wir etwas zusammen, dann passt das alles zusammen. Kann Jehova, der Heerscharen, Gott, der Vater sein? Noch die nächste Frage, das muss ich auch bestätigen, Ja, ganz einfach. Bei der Geburt Jesu waren dort die himmlischen Heerscharen. Wer sind denn die himmlischen Heerscharen? Der Herr Zebaoth, das kann nur der Vater gewesen sein. Jesus war in der Krippe. Jesus sagt, ich könnte meinen Vater um 12 Legionen Engel bitten. Ja, wer schickt denn 12 Legionen Engel? Der Vater natürlich. Der Gott der Heerscharen, der Herr der Heerscharen. So, und jetzt Schluss damit, der Engel des Herrn, den definiere ich als einen Engel, der aus dem direkten Hofstaat, und meinetwegen auch, ja, Hofstaat Gottes kommt. Und jetzt kommt eine geradezu choreografische, theatralische Aufführung. Vers 8. Der Mann, der Engel, der auf dem roten Ross hält, zwischen den Myrten, und da steht er dann auch mit den anderen Rossen, so beginnt's. Und der Prophet fragt nun diesen Mann und redet ihn mit Herr an, mein Herr, wer sind diese? Und dann spricht der Engel, der mit dem Propheten redet, der ist instruiert worden von irgendwelcher Seite zu dem Propheten, dass er ihnen zeigen will, wer diese sind, diese vier Pferde und der Reiter. Und dann Vers 10 antwortet der Mann, der zwischen den Myrten hielt, diese Pferde sind es, welche der Herr ausgesandt hat, die Hofer ausgesandt hat, um die Erde zu durchziehen und damit auch auszukundschaften, was auf ihr los ist. Und jetzt kommt in Vers 11, sie, darunter sehe ich den Mann und die Pferde, antworten nunmehr dem Engel des Herrn, der ebenfalls zwischen den Myrten steht, die Übersetzung steht, sagt normalerweise hielt, aber dort steht Omed, dort steht er steht. Wir haben die Erde durchzogen und siehe, die Erde sitzt still und ist ruhig. Wie gesagt, kann nur gleich ein Bild gleich auf die Zeit nach der Entrückung sein. Und jetzt Vers 12. Da hob der Engel des Herrn an und sprach, Jehova der Herrscher, jetzt spricht mein Vater an, wie lange willst du dich nicht Jerusalems und der Städte Judas erbarmen, auf welche du gezürnt hast diese 70 Jahre? Wiederhole, 70 Jahre sind vorbei, jetzt kommen die 70 Jahrwochen, die sind noch nicht vorbei und die 70 Jobel sind auch noch nicht vorbei. Vers 13, nun antwortet Jehova. In meinen Worten, jetzt antwortet Jesus. Und Jesus und Jehova antwortet dem Engel, der mit mir redet, hat nicht mit dem Engel des Herrn gesprochen, mit dem Propheten. Gütige Worte, oder gute Worte, tröstliche Worte. Der Jehova weiß, dass der Vater handeln wird. Und er weiß auch darum, Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk. Das sagt dann Jehova. Und nun bekommt der Engel, der mit ihm redete, ab Vers 14 einen Auftrag, nämlich zu dem Propheten zu sprechen und ihm etwas zu sagen von Jehova, dem Herrscher. Er sagt, rufe aus und sprich, so spricht Jehova, der Herrscher. Ich habe mit großem Eifer für Jerusalem, für Zion geeifert. Und mit sehr großem Zürne zürne ich wider sich die sicheren Nationen, oder die sorglosen Nationen, denn ich habe ein wenig gezürnt, sie aber haben zum Unglück geholfen. Jehova der Heerscharen gibt das Startsignal und der Jehova ist der Ausführende. Und jetzt Vers 16, darum spricht jetzt Jehova. Ich habe mich Jerusalems mit Erbarmen wieder zugewandt. Das ist die große Königsstadt, das ist seine Hauptstadt, tausendjährigen Reich. Vers 16, B. Mein Haus, spricht Jehova der Heerscharen, soll darin gebaut und die Messschnur über Jerusalem gezogen werden. Was sagt denn Jesus über den Tempel? Und jetzt der Vater von seinem Haus spricht, das gebaut wird. Was sagt Jesus über den Tempel? Dieses Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Das ist das Bethaus des himmlischen Vaters. Das Haus, der Tempel, so spricht Jehova der Heerscharen, soll darin gebaut werden. Und Jesus sagt über den Vater, mein Haus soll ein Bethaus heißen, an anderer Stelle für alle Völker. Es ist sein Tempel. Weil dort ist dann die Versöhnung möglich und die Zurechtbringung. Vers 17, und die Messschnur über Jerusalem gezogen werden, gehört noch dazu. Vers 17, ruf ferner aus und sprich, so spricht Jehova der Heerscharen, meine Städte sollen noch von Gutem überfließen. Und 17b, und Jehova wird sie und rösten und Jerusalem noch erwählen. Tröstet, rösten mein Volk und Jerusalem des großen Königs Stadt. Und noch etwas. Die Städte sollen noch von Gutem überfließen. Was sagt Jesus über den Vater? Einer ist der Gute. Wer gibt das Gute? Der Vater. Meine Städte sollen noch von Gutem überfließen. Ein spannender Text, wie Gott beginnt, sich seinem Volk wieder zuzuwenden. Ein Bild auf die Vorendzeit, bevor dann die Endzeit kommt. Aber er hat dann schon programmiert und schon vorausgesehen, es wird danach, nach den 70 Jahren, weitergehen mit dem Guten und dem Gütigen, dem Trost und dem Erbarmen. Damals war es eine Art Vorerfüllung. Vom damaligen Tempelbau 516 vor Christus bis zur Zeit Jesu sind mehr als 500 Jahre flossen die Städte eben nicht über von Gutem. Es gab welche, da gab es viel Gutes sicherlich, aber nicht in allen. viel Not und Krieg. Götzendienste haben die Römer und die Griechen gebaut und haben ihre Tempel, ihre Altäre und ihre Hippodrome gebaut und dergleichen Dinge. Kämpfe mit wilden Tieren, auch in Palästina. Viel Not, Krieg, Gottlosigkeit, Verderbtheit der Priesterschaft. Die Sadduzäer waren akrezisiert, sie haben etwas griechisch gedacht. Und auch viel Armut und Krankheit waren Kennzeichen dieser Zeit. Da musste Jesus kommen und viele Kranke heilen. Wir warten auf die Vollerfüllung. Und der Text weist darauf hin, wenn Gott einmal zu handeln begonnen hat, dann wird er es schnell tun. Und davon sind wir Zeugen. Noch einmal, wir haben jetzt erlebt, mindestens die Älteren und die Jüngeren teilweise erlebt, wie Gott sich seinem Volke wieder zugewandt hat. Und jetzt ist seit 1967 nicht mehr viel passiert. Gut, 73 um den Kippur-Krieg und die Libanon-Kriege und noch so ein paar so Dinge waren dazwischen. Aber auch die Journalisten schreiben, es ist eigentlich immer so etwas Gleichbleibendes gewesen. Palästinenser Staat ist auch nicht entstanden und wird auch nicht entstehen. Dergleichen Dinge mehr. Wir warten auf eine neue Handlung Gottes. Und wer weiß, wie bald das geschehen wird. Gott öffnet bald ein neues Kapitel der Heilsgeschichte. Damals hat er auch ein neues Heilskapitel eröffnet. Da kam die Synagoge, da kamen die Schriftgelehrten, dergleichen Dinge mehr. Das war auch etwas Neues. Da kam Esra, ein ganz wichtiger Mann, habe ich gestern Abend auch gesagt. Deshalb auch diese gewaltige Erscheinung. Das größte Kapitel wird dann eröffnet in dieser dunklen Zeit, bevor die Endzeit beginnt, dann mit der Endzeit. Es geht in diesem, darf ich es mal nennen, Theater oder diesem Schauspiel um Gottes erwähltes Volk, um sein Land, um seine Stadt und um Jerusalem. Und er sagt ja selbst, ich habe gezürnt die Nationen mit großem Zorn, weil sie mein Volk Israel so übel behandelt haben. Aber ich stehe da und ich werde das ändern und wenden. Und da kann jeder machen, was man will. Da kann die Politiker machen, was sie wollen. Gott wird seinen Plan durchziehen. Der Vater, der alles Planende und Lenkende und Verheißende, erwartet auf Söhne und Töchter. Jetzt nicht aus der Gemeinde alleine, die wird dann abgeschlossen sein, sondern auch aus Israel. Auf Jerusalem und dann später die neue Erde und die Prophetie danach. Der Sohn, der Gott Israels, der Barmer Israels, sein Tröster und Erlöser, erwartet auf seine Braut und auf seine Frau. Er wartet auf seine Hauptstadt natürlich. Der Engel des Herrn, der Sonderbotschafter Gottes, der wohl für Israels auch zuständig ist, der erkundigt sie nun. So wie wir uns vielleicht erkundigen. Vater, wann? Der erkundigt es also und dann gibt es eine Antwort. Und der Engel, der mit dem Propheten redet, der muss dann die Botschaft weitergeben. Und wir haben sie heute im Wort Gottes, diese Botschaft, und dürfen sie auslegen. Und je näher die Zeit kommt, umso mehr gibt Gott Licht und Erkenntnis in diese Dinge. Das sagt ja schon der Prophet Daniel. Dann ist natürlich auch der Prophet ein wichtiges Amt. Und Gott möge uns geben, dass auch in unseren Gemeinden, jetzt auch am Schluss dieser Zeit, doch auch solche Brüder aufstehen, die die Prophetie auslegen. Und Israel braucht die Propheten, er braucht sie ganz dringend, denn das ist ein Volk, das keine Führer hat. Es glaubt an Gott und ich kann da sehr viele oder manche interessante Dinge erzählen, aber ihnen fehlt der Heilige Geist und ihnen fehlt auch die Propheten, die ihnen sagen, wo es lang geht. Sie glauben an Gott, ich kenne da jemanden ganz intensiv, an Elohim, an Gott, aber ein Heiliger Geist ist eigentlich noch nicht da. Auch nicht eine Lebensübergabe und dergleichen Dinge mehr. Ich komme zum Schluss. Gott hat zu handeln begonnen. Jetzt in unserer Zeit, ab sagen wir 1828, wenn man will, oder ab 1881, was immer für ein Datum man einsetzen mag. Und er wird auch die Heilsentwicklung weiterführen. Wir sind Zeugen davon, wie Gott zu handeln begonnen hat und sicherlich auch wir weitermachen. Und nun ist die Frage am Schluss, was können wir tun? Was können wir tun? Ich möchte Ihnen dazu zwei Bibelstellen nennen. 2. Petrus 3, Vers 12. Erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes. Das schreibt Petrus seinen jüdischen Glaubensgenossen. Durch unser Verhalten, durch unseren Glauben, durch unsere intensive Vorbereitung und das Bitten auch, dass Gott handelt, können wir, oder damals sind die jüdischen Freunde gemeint gewesen, können wir die Ankunft des Tages Gottes beschleunigen, dass der Tag Gottes, wenn die Erde verbrennt, die neue Erde erscheint. Die alte Erde verbrennt, die neue erscheinen wird. Und jetzt noch ein Wort des Paulus. 2. Timotheus 4, Vers 21. Befleißige dich, Timotheus, vor dem Winter zu mir zu kommen. Punkt. Was ist der Winter? Das ist ein Bild auf die Gemeinde. Timotheus ist ein Bild auf die Gemeinde. Und Winter ist ein Bild auf die Endzeit. Es ist dunkel, kalt, Nacht. Keine Sonne da. Befleißig dich, vor dem Winter zu kommen. Das bedeutet Gemeinde. Lass dich zubereiten, um vor dem Winter zu kommen, vor der Endzeit zum Vater kommen, zu Jesus zu kommen, entrückt zu werden, dass die Entrückung vor der Endzeit geschieht. Ja, die wird vor der Endzeit geschehen, aber befleißigen steht dort. Das heißt, befleißigen, wir müssen alles daran setzen, durch unseren Glauben, durch unsere Liebe, durch unser Verhalten, durch unser Erbarmen und was es alles an Positiven und Guten gibt, uns zubereiten zu lassen und fertig machen zu lassen für den Tag Jesu Christi. Und das ist unsere Aufgabe. Und das ist bei der alttestamentlichen Auslegung dann auch mein paulinisches Wort noch dazu. Wir können durch unsere uns bereit machen lassen, durch unser Befleißigen zu ihm zu kommen, auch die Ankunft Jesu beschleunigen, die Ankunft Jesu ermöglichen, die Ankunft Jesu ihr Gestalt zu geben und dass dann auch Jesus eine bereite und zubereitete Gemeinde hat. Das ist unsere Aufgabe. Und dazu möge uns der Herr Gnade geben und Gnade schenken. So viel für heute Morgen. Beten. Ja, Jesus, habe du einfach Dank, dass du uns das prophetische Wort gegeben hast. Licht auf dem Weg. Das haben wir gestern Abend miteinander gesprochen. Licht auf dem Weg. Psalm 119, ich denke, es ist Vers 105. Ja, und dann habe auch Dank für das Licht, das du der Gemeinde gegeben hast. Dass es eine hoffende, wartende Gemeinde ist auf deine Wiederkunft. Herr, lass uns das immer vor Augen stehen, dass wir eine Hoffnung haben auf dich. Ja, und dann haben wir so viel über Israel gesprochen und dein Volk, Herr. Du hast zu erbarmen, du hast begonnen, dich zu erbarmen. Nun führe du dein Werk auch weiter und mache du weiter. Das gehört doch von Anfang an zum Dienst unserer Brüder, dass sie sagten, Israel kommt wieder zurecht, Israel kommt in sein Land. Es wird nichts geschehen, oder Gott wird alles tun, um seine Braut und sein Weib zuzubereiten. Und davon sind wir Zeugen, Herr Jesus, und tu du einfach dein Werk schnell. Und dass wir uns auch wirklich befleißigen, uns zuzubereiten zu lassen für deinen großen Tag. Ja, und dann ruf noch viele heraus und ruf die Letzten heraus, bis dann einmal die Posaune ertönt und du vom Himmel wiederkommst und deine Gemeinde zu dir holst. Und mit deinem Volk Israel weitermachst. Und du wirst auch mit deinem Volk Israel zurechtkommen. Wir wissen, es ist ein hartnäckiges Volk. Wir wissen, es ist ein eigensinniges und eigenwilliges Volk. Aber es ist dir kein Ding unmöglich. Und du wirst durch deinen Geist und deine Gnade auch dein Volk zurechtbringen. Herr, an dieser Stelle bitte ich auch für alle Völker und Menschen. Du weißt, wie dunkel es auf dieser Erde ist. Viel Not, Verfolgung, Folter, Gewalt und übelste Dinge da geschehen, wie der Satan wüten darf,
die deine Gemeinde, auch nicht nur die um deines Namens willen Lebenden, verfolgt werden, vertrieben werden. Aber du wirst nicht immer zusehen, sondern du wirst eines sagen, genug. Darauf warten wir, Herr Jesus. Und so höre doch unser Gebet und unser Flehen und komme bald wieder. Mache alles neu und lass die Zeiten der Erquickung anbrechen. Ja, auch uns schenke deine Gnade und deine Zuwendung und rüste uns aus mit deinem Wort und mit deinem Geist und mit deiner Liebe. Schließe uns ein in deinen Frieden, Herr Jesus. Wir warten auf dich und wir brauchen dich. Und die ganze Schöpfung wartet mit vorgerecktem Hals auf die Ankunft der Söhne Gottes nach Römer 8, Vers 19. Und darum bitten wir dich, darum flehen wir, dass das bald geschehen wirst und alles neu machst. Sieh, ich mache alles neu und du wirst einmal alle Tränen abwischen, Vater. Und alles wird dich loben und dir danken und sagen, du hast alles recht gemacht. Und darauf warten wir und darauf hoffen wir. Und so habe Dank für deine Treue und segne nach diesen Tag. Und geh mit uns in die Woche. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.
Wir danken unserem Vater für diesen Ausblick in die vielleicht nicht mehr allzu ferne Zukunft, wenn er mit seinem Volk wieder weitermachen wird. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Ich denke, das bringt es auch ein bisschen zum Ausdruck. Das Lied 384, 384, alle Strophen. Wir danken Ihnen, lieber Bruder Weber, für Ihren Dienst und wünschen Ihnen auch eine bewahrte Heimfahrt und ja, viel Kraft für alle weiteren Dienste. Und ich möchte zum Schluss noch aus dem 1. Korintherbrief einen Vers lesen. Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. In diesem treuen Gott, ja, möchte ich euch jetzt ganz herzlich für die kommende Woche anbefehlen und bis Mittwoch oder nächsten Sonntag dann zum Wiedersehen.